Herzlich willkommen bei Junge Welt, heute mit Herrn Stockmeier aus Berlin. Ich begrüße Sie herzlich.
Herr Benkieser, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, bin gerne dabei und grüße von Mannheim ins wunderschöne Kinzigtal.
Ja, das Kinzigtal ist tatsächlich ganz nett, schönes Wetter haben wir heute und eigentlich perfekt für eine gute Gesprächsrunde. Wir haben ja jetzt mit Ihnen einen praktischen Energieexperten, wenn ich es so sagen darf, hier dabei. Aber vielleicht bevor wir in das Thema einsteigen, das ist ja durchaus ein relevantes Thema in den aktuellen Zeiten, vielleicht mal die Frage, woher Sie kommen, was Sie machen und wie es in Berlin so abläuft. In welchen Ausschüssen sind Sie denn überhaupt tätig? Das ist für die Zuhörer immer ganz, ganz interessant.
Die Frage oder die Antwort auf die Frage, woher ich komme, das ist eine richtige Baden-Württemberg-Antwort, weil ich in meinem bisherigen Leben durch einige Gegenden und an einige Orte von Baden-Württemberg gekommen bin. Da bin ich sehr stolz drauf. Das hat mich sehr geprägt, weil ich auf die Art und Weise ganz unterschiedliche Facetten von Baden-Württemberg kennengelernt habe und deswegen so unser Ländle auch richtig mag. Ich bin die ersten 10 Jahre aufgewachsen in Wertheim am Main, also in Tauberfranken, dort, wo die Tauber in den Main mündet. Da war mein Vater Gemeindepfarrer in dem Vorort Bestenheid. Dann sind wir, weil er Dekan des evangelischen Kirchenbezirks in Konstanz wurde, an den Bodensee gezogen. In Konstanz selber habe ich ziemlich exakt dann die Gymnasialzeit verbracht. Dann wäre ich zum Studium vielleicht eigentlich auch mal ganz gerne aus dem Ländle rausgekommen, aber es hat sich dann wegen der Universitäten, weil wir im Ländle eben gute Universitäten haben, so ergeben, dass ich Volkswirtschaftslehre erst in Freiburg, das war eine schöne Zeit, und dann in Mannheim studiert habe, sodass ich also Freiburg, aber auch das ganze Markgräfler Land sehr intensiv kennengelernt habe, Mannheim, dann die ganze Kurpfalz, auch mit Heidelberg und Schwetzingen. Und weil meine Eltern seit einigen Jahren in Karlsruhe leben, habe ich also sozusagen da auch die mittelbadische Region und nochmal nach Pforzheim rüber kennengelernt. Also die Frage, wo ich herkomme, die beantworte ich immer sehr gerne mit der Antwort Baden-Württemberg.
Eine schöne Antwort.
Ich bin dann jetzt vor dem Einzug in den Bundestag etliche Jahre hier in Weinheim an der Bergstraße berufstätig gewesen. Ich habe selber mal Volkswirtschaftslehre studiert, habe jetzt aber lange Jahre eine sehr spannende Mischung aus Marktforschung und Strategieberatung für Industrieunternehmen betrieben. Sehr eng an der industriellen Wertschöpfungskette. Ich habe da sehr viel mit Produktinnovationen zum Teil auf der kleinsten Ebene zu tun gehabt. Wie macht man eine Dichtung noch besser? Wie kann man einen Schmierstoff verbessern? Wie kann man einen Dämmstoff oder andere Baumaterialien noch verbessern? Das hat mich deswegen bereichert, weil ich so als Nicht-Ingenieur und auch als Nicht-Naturwissenschaftler über lange Jahre jetzt doch noch mal einen sehr technischen Blick auf die Welt gekriegt habe, auf eine Welt, die vor ganz großen Herausforderungen steht, insbesondere durch den Klimawandel. Dieser technische Blick hat mich aber zu einem doch recht optimistischen Menschen gemacht, weil viele kluge Köpfe hierzulande und in vielen anderen Ländern Tag ein, Tag aus an lauter kleinen Innovationen arbeiten. Das sind immer so Fortschritte am Sekundenzeiger, die sich aber dann doch aufsummieren und uns hoffentlich dabei helfen, die großen Herausforderungen unserer Zeit auch zu bewältigen.
Es ist ja eigentlich auch die, oder es ist der Standpunkt unserer Partei, auf Technologieoffenheit zu setzen. Ich würde mal behaupten, wir stehen da relativ alleine da, was das Ganze angeht, zumindest in dem Umfang und auch in diesem Optimismus, dass es auch gelingen kann, war auch ein Grund, warum ich so aktiv geworden bin. Ich meine, die Klimakrise beschäftigt uns alle und wird uns auch noch die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Sind Sie da optimistisch, dass wir ohne größere oder ohne sehr große Freiheitseinschränkungen, also mit Freiheitseinschränkungen auch gemeint, Einschränkungen beim Individualverkehr beispielsweise und alles, was dazugehört, Einschränkungen in der industriellen Produktion, dass wir da durchkommen und mit Innovationen auskommen? Oder wie sehen Sie es persönlich? Mal vielleicht auch ohne Parteibrille, die wir alle irgendwie so ein bisschen aufhaben. Aber das ist, glaube ich, relevant, gerade für die jungen Zuhörer, die hier einschalten.
Ich will meine gesellschaftliche Brille aufsetzen und es so beantworten. Mein Wahlkreis Mannheim ist einer, der auch von starken sozialen Unterschieden geprägt ist. In dieser Stadt gibt es viele Leute, die mit einem kleinen oder mittleren Einkommen auskommen müssen. Und von denen gibt es auch viele Leute, die in einem ganz wohlverstandenen Sinne aber auch noch mehr vom Leben haben wollen. Mhm. Die wollen mehr erreichen, die wollen mehr Wohlstand erreichen in all seinen Facetten, auch im materiellen Sinne. Und ich bin der festen Überzeugung, und das ist eben nicht nur die Parteibrille, die ich jetzt aufhabe, sondern eine gesellschaftliche, jetzt mit meinen 45 Jahren vielleicht auch eine, die ein bisschen durch Lebenserfahrung geprägt ist, um eine Gesellschaft auf große Veränderungen einzustellen, um sie mitzunehmen, damit Menschen mitmachen, damit sie eine Hoffnung haben, damit das gelingt, können wir nicht ständig nur die Botschaft von es wird weniger Freiheit, es wird alles schwieriger, wir müssen auf dieses und jenes verzichten, können wir ständig nicht nur mit diesen Botschaften um die Ecke biegen. Ich glaube, dass wir es gerade so nicht erreichen. Ich glaube, es liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir Dinge verbessern wollen, dass wir, wann immer es möglich ist, auch Hoffnung haben wollen. Und da ist quasi das große Potenzial, dass uns Innovationen voranbringen. Ich glaube, dass wir auf Jahre zugehen, die unser Land auch ganz stark verändern werden. Wie gesagt, ich bin jetzt 45, ich bin wirklich sehr gespannt darauf, was alles in unserem Land, in Europa oder auch auf der Welt anders laufen wird, vielleicht auch ganz anders laufen wird, als wir uns das heute vorstellen können. Aber das ist generell eine Entwicklung, vor der ich gar keine Angst habe, sondern auf die ich sehr gespannt und auf die ich sehr, sehr neugierig bin. Und zum Thema Technologieoffenheit möchte ich sagen, genau das ist eine Forderung, eine Maßgabe, die ich durch meine Berufserfahrung, wo ich jetzt über 10 Jahre in dieser industriellen Marktforschung unterwegs war, die ich durch diese Berufserfahrung untermauern kann. Warum? Diese Berufserfahrung hat mich demütig gemacht. Dahingehend, als dass wir nicht wissen können, welche kleinen oder auch größeren Innovationen in den nächsten, von mir aus auch schon 4, 5 Jahren um die Ecke biegen, welche Innovationen auf dem Feld A auf einmal mit den Innovationen auf dem Feld B so verknüpft werden können, dass daraus C was ganz Neues wächst, was vorher niemand hat absehen können. Und daraus leite ich eine wichtige politische Schlussfolgerung ab. Und das ist eine Schlussfolgerung, die in der praktischen Politik gar nicht immer so einfach umzusetzen ist, weil, jetzt kommt die Parteibrille, weil andere Parteien das auch wirklich anders sehen als wir Liberalen. Daraus ziehe ich die politische Schlussfolgerung, dass Technologieoffenheit ganz entscheidend dafür ist, dass wir uns Möglichkeiten auch nicht verbauen. Ja. Das heißt, dass Politik konkret auch nicht in einer Vorausschau von 10, 15 oder 20 Jahren sagen sollte, passt auf, wir fördern nur die Bautechnologie, wir fördern nur die eine Heiztechnologie, wir fördern nur die eine Antriebstechnik, wir gewähren nur Raum für den E-Motor. Das ist einfach viel zu riskant. Das ist viel zu riskant, weil wir uns dadurch unter Umständen Möglichkeiten verbauen, die wir heute noch gar nicht kennen. Und das wäre schade.
In der Politikwissenschaft spricht man ja von verschiedenen Staaten als Verhandlungssystem. Das ist ganz interessant. Also für die, die es nicht wissen, ich studiere Biologie und Politikwissenschaften und da hatten wir diese Diskussion auch, wie wir zu einer internationalen Lösung kommen können. Und da wurde das Argument aufgeworfen, dass Staaten, die ihre Legitimität aus Verhandlungen schöpfen, ja, also aus Koalitionsverhandlungen beispielsweise, also demokratische Staaten mit einer Art Verhältniswahlsystem, dass die besonders gut darin sind, international Kompromisse zu finden. Und dazu gehören wir ja auch. Und ich persönlich finde es vor dem Hintergrund sehr interessant zu sagen, naja, wir als Bundesrepublik waren schon immer gut darin, Innovationen hervorzubringen. Wobei man sagen muss, diese Innovationskraft hat unter der Großen Koalition noch ein bisschen gelitten. Ich denke, da ist es ja auch im Sinne der FDP jetzt in Regierungsverantwortung, das Ganze besser zu machen. Da ist durchaus interessant zu sagen, wir als innovationsfreudiges Land und auch als industriestarkes Land exportieren diese Technologien ins Ausland und haben dann im Zweifelsfall noch selbst was davon, nämlich Arbeitsplätze und Wohlstandssicherung. Denn, und das hat unser Professor in Freiburg uns auch gesagt, wir können nicht davon ausgehen, dass wir mit dem erhobenen Zeigefinger nach China gehen und denen sagen, naja, ihr seht zwar gerade zu, dass ihr die Bevölkerung irgendwie ernährt, ja, und wirtschaftliches Wachstum auf die Beine stellt, aber der Klimaschutz ist wichtig, also denkt da bitte auch noch mit. Ja. Ich hoffe mal, dass wir das hinbekommen, ich bin aber auch zuversichtlich. Jetzt habe ich mich natürlich vorbildlich gut informiert, wer denn mein nächster Podcast-Gast ist. Und habe gesehen, dass Sie auch im Ausschuss für Klimaschutz und Energie tätig sind.
So ist es, im Bundestag, ja.
Im Bundestag, genau. Vielleicht wäre ganz interessant, so die Ausschussarbeit mal so ganz grob zu beleuchten, denn ich habe das im Gespräch mit mehr oder weniger politikinteressierten Menschen hier schon öfter mitbekommen, dass viele Leute nicht wissen, wofür die Ausschüsse eigentlich gut sind. Und das war jetzt bisher bei meinen Gästen immer so der Fall, dass wir ein bisschen die Ausschussarbeit im Einzelnen besprochen haben. Also wie ist die Beschlusslage, was ist aktuell an Themen relevant? Vielleicht können Sie dazu ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Gerne. Ich erkläre noch mal kurz zur Aufgabe der Ausschüsse im Bundestag Folgendes. Die sind unglaublich wichtig. Der Bundestag ist ja ein sehr großes Gremium, in dem alle Gesetze im Plenum verabschiedet werden müssen. Also sozusagen in der Versammlung aller Bundestagsabgeordneter. Jetzt kommen in dieses Plenum Gesetzentwürfe aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, die ja auch meistens sehr, sehr komplex sind und die der einzelne Abgeordnete auch wegen der schieren Masse, wegen der Fülle des Materials, ja auch nicht bis ins hinterletzte Detail selber studieren kann. Das geht nicht. Deswegen arbeitet der Bundestag im Grunde genommen wie jedes Unternehmen, so kann man sich das vorstellen, auch sehr arbeitsteilig. Das heißt, Ausschuss für Klimaschutz und Energie beschäftigt sich eben mit Klimaschutz- und Energiefragen. Der Ausschuss für Innenpolitik mit Innenfragen, mit Sicherheitsfragen. Der Verteidigungsausschuss mit verteidigungspolitischen Fragen. Dort sitzen dann in diesen Ausschüssen immer genauso proportional, wie die Parteien im Plenum des Bundestages sitzen, die Fachpolitiker drin, die dort Gesetzentwürfe beraten, Gesetzentwürfe, ich würde sagen, auch oft verbessern. Das ist eine sehr, sehr intensive, auch eine sehr zeitaufwendige und sehr profunde Arbeit. Und dann ist es immer so, also nehmen wir jetzt ein konkretes Beispiel, wenn beispielsweise der Ausschuss für Klimaschutz und Energie als Ausschuss einen Gesetzentwurf beispielsweise mit der Mehrheit jetzt der Ausschussabgeordneten der Ampelparteien beschlossen hat, dann kommt aus dem Ausschuss dieser beschlossene Gesetzentwurf ins Plenum. Dann wissen alle Abgeordneten der Ampelparteien, aha, dieser Gesetzentwurf kommt jetzt aus dem Ausschuss ins Plenum. Den haben unsere Fachpolitiker dort so bearbeitet, dass sie im Sinne unserer Fraktion mit diesem Gesetzentwurf, so wie er jetzt im Plenum ist, einverstanden sind. Das heißt, wir als gesamte Fraktion stimmen dem dann im Plenum so zu. Das ist quasi die Aufgabe und die Arbeitsweise der Ausschüsse. Und um jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist es so, dass die Arbeit im Ausschuss für Klimaschutz und Energie eine äußerst intensive ist. Da finden zurzeit auch für jedes Gesetzesvorhaben viele Expertenanhörungen statt. Das ist auch ganz wichtig. Die Expertenanhörungen findet man übrigens auf der Website des Bundestages auch öffentlich in der Mediathek. Die kann man sich da immer live anschauen oder auch mal danach anschauen, sodass man immer sehen kann, wer hat denn wen auch was gefragt und welche Antworten kamen da. Und insbesondere im Ausschuss für Klimaschutz und Energie ist es nun so, ich weiß noch genau, dass ich zu meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Anfang Dezember, als dann feststand, ich würde in diesen Ausschuss kommen und mich mit Energiepolitik befassen, dass ich zu meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter da gesagt habe, naja, angesichts der Energiewende wird uns in dieser Legislaturperiode schon nicht langweilig werden. Das war eine hoffnungslose Untertreibung, weil wegen des schrecklichen Überfalls von Putin auf die Ukraine das ganze Energiethema jetzt eine derartige Virulenz, eine derartige Relevanz bekommen hat, dass insbesondere die Arbeit im Ausschuss für Klimaschutz und Energie zurzeit eine ganz, ganz intensive ist, weil der Handlungsbedarf ganz hoher ist. Ich will dabei nicht aber außer Acht lassen, dass in dem zweiten Ausschuss, in dem ich Mitglied bin, im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union, also der Europaausschuss, da auch sehr, sehr spannende Aufgaben anstehen. Und es ist für mich deswegen auch so spannend, weil die Energiewende ja auch ein Thema ist, das wir nicht als Deutschland isoliert in Angriff nehmen sollten. Das ist eine von vielen Herausforderungen, die wir viel besser hinkriegen, wenn wir sie mindestens auf der europäischen Ebene angehen, beispielsweise CO2-Emissionszertifikatehandel. Und es wäre noch besser, wenn wir dabei auch andere freiheitlich gesinnte Partner auf der Welt, beispielsweise die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Kanada und Japan und auch noch einige andere, ich kann sie jetzt nicht alle nennen, wenn wir die da auch ins Boot holen würden.
Mal direkt ganz konkret auf das Thema zu schauen. Denken Sie, ist es überhaupt möglich, mittel- oder besser gesagt langfristig vollkommen unabhängig von russischen Rohstoffen zu werden? Das ist ja das große Thema, was man überall hört. Vielleicht auch ein Ankerpunkt für viele, sich mit dem Thema das erste Mal zu beschäftigen, weil ich meine, wir hatten vor dem Hintergrund der Klimakrise die ganze Diskussion schon um erneuerbare Energien, auch zu Recht. Nur jetzt ist es wirklich eilig, nämlich vor dem Hintergrund Russland nicht finanziell weiter unterstützen zu können und zu wollen, auch schnell auszusteigen. Man hat ja immer ein bisschen so eine Übergangsphase eingeplant, indem man noch auf russisches Gas setzt und dann parallel versucht, die erneuerbaren Energien irgendwie auszubauen. Und diese Übergangsphase können wir uns eigentlich jetzt nicht mehr leisten, moralisch nicht mehr leisten, meiner Meinung nach. Ist es möglich, da rauszukommen? Wie sehen Sie das?
Die gegenwärtige Lage zeigt insbesondere für uns Liberale, dass es bei Politik um unendlich mehr geht, als nur darum, nur in Anführungszeichen darum, beispielsweise unseren Wohlstand zu sichern oder ihn auszubauen. Nee, wir leben jetzt in einer Phase, wo wir auf eine sehr schreckliche Art und Weise nochmal erleben, dass Politik unmittelbar damit was zu tun hat, das zu verteidigen, wirklich auch zu verteidigen, worauf es uns in unserem Innersten ankommt, nämlich unsere freiheitliche Lebensweise, weil es Systeme, weil es Autokraten, weil es Herrscher auf dieser Welt gibt, die diese freiheitliche Lebensweise zerstören wollen. Das ist der Hintergrund, vor dem wir jetzt auch Energiepolitik betreiben. Das ist der Hintergrund, vor dem wir uns auch in einem Dilemma wiederfinden. Energieimporte aus Russland. Aus Öl und Kohle werden wir relativ schnell aussteigen können. Bei russischem Gas wird das länger dauern, weil ein sofortiger Ausstieg uns in mannigfaltiger Weise selber derart schaden würde, dass wir dadurch wiederum unsere Kräfte mindern würden, unsere freiheitliche Lebensweise zu verteidigen. Und man muss es als das benennen, was es ist, ein Dilemma. Aus so einem Dilemma heraus kann ja aber auch wirklich die Motivation erwachsen, dann wirklich in die Hände zu spucken und auf einmal nochmal Kräfte zu mobilisieren, diese Unabhängigkeit zu erlangen, von denen wir vorher manchmal gar nicht gespürt haben, dass wir sie haben. Und da ist jetzt politisch auch vieles in Gang gekommen. Also wenn wir zum Beispiel die Brücke nehmen, auch von Flüssiggas, sind jetzt für die Versorgung auf einmal ganz konkret Verfahrensbeschleunigungen ins Werk gesetzt worden. Da hat mein Fraktionskollege Michael Kruse aus Hamburg wirklich also hervorragende Arbeit geleistet. Da sind jetzt auf einmal Dinge möglich geworden, von denen wir auch in Deutschland gedacht hätten, ja, das kriegen wir nie hin. Die Verfahren, wir haben uns irgendwie schon so daran gewöhnt, dass Genehmigungsverfahren und Bauvorhaben immer ewig und 3 Tage dauern. Da ist jetzt viel in Bewegung gekommen. Das heißt, wir kriegen das hin. Was wir auch hinkriegen werden, und das wird mit großen Anstrengungen verknüpft sein, und das wird auch unser Land verändern. Und es wird aber auch ein Prozess sein, von dem ich sicher bin, dass er wieder mit ganz spannenden Innovationen einhergehen wird, ist wirklich die Energiewende, letztlich raus aus den fossilen Energieträgern. Und da will ich einfach nochmal sagen, das Diktum, die Formulierung von Christian Lindner, da von Freiheitsenergien zu sprechen, das ist wirklich wahr, um mal dieses große Wort zu gebrauchen, weil wir, wenn wir diese Energiequellen nutzen, wirklich frei werden von der Abhängigkeit und, wenn man so will, auch teilweise von der Erpressbarkeit durch Regime und Autokraten, die eines im Sinn haben, unsere Freiheit anzugreifen.
Das ist ein schönes Statement, was ich auch absolut unterschreiben kann und was auch unterstreicht, wie wichtig meiner Meinung nach eine Partei wie die FDP in einer Bundesregierung ist, die, wie ich finde, immer eine realistische Politik gemacht hat oder eine realistische Politik gefordert hat und auch immer darauf hingewiesen hat, dass wir durchaus in einem Systemkonflikt stehen zu Staaten wie Russland und auch noch China, muss man auch direkt dazu nehmen.
Ja, als Menschenrechtspartei unbedingt.
Ja, genau, richtig. Und mich hat es wirklich die letzten Jahre wahnsinnig gestört, dass das im öffentlichen Diskurs häufig zu kurz gekommen ist. Also diese Tatsache, diese Klarheit, wir haben eine wertebasierte Ordnung, zumindest mal in Zentraleuropa, genauso wie in Nordamerika. Und es gibt noch viele andere Länder weltweit, die man dazu zählen kann, Australien, Japan zum Beispiel. Und das muss verteidigt werden. Ja? Das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe das Gefühl gehabt, leider auch nicht. Für viele junge Leute wirkte es irgendwie selbstverständlich, weil wir in absoluter Friedenszeit aufgewachsen sind. Da gehöre ich ja auch dazu. Sie gehören auch dazu. Ja, vielleicht noch ganz, ganz, ganz alte Generationen, die wir teilweise noch bei uns haben, können sich vielleicht noch daran erinnern, wie das war, hier zu Kriegszeiten zu leben oder in Kriegszeiten zu leben. Und da bin ich dankbar, dass die FDP, aber man muss auch ganz klar sagen, die Grünen in der Bundesregierung auch und die SPD in großen Teilen zum Glück auch, sich da geschlossen zeigen und da eine klare Linie auch fahren. Und deswegen hoffe ich, dass wir als FDP auch in diese Richtung weiter arbeiten können. Vielleicht Richtung Ende, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Noch ein kurzer Ausblick. Was denken Sie, wie, oder machen wir es mal ganz persönlich, was sind Ihre Wünsche für die FDP zum einen? Was möchten Sie mit der FDP in Ihren Fachbereichen umsetzen in der Zukunft? Und was wünschen Sie sich von der Bundesregierung? Und wie sehen Sie den weiteren Verlauf in der Klimapolitik und auch in der aktuellen Ukraine-Krise? Ganz grob, was wünschen Sie sich, was sind Ihre Ziele, was sind Ihre Forderungen, die Sie haben?
Große Fragen. Ich gucke mal, ob ich die kurz beantwortet kriege. Was wünsche ich mir für die FDP? Und wenn ich mir das wünsche, dann habe ich dazu natürlich gefälligst jetzt auch meinen Beitrag zu leisten und mich da mächtig ins Zeug zu legen. Ich knabber ehrlich gesagt schon seit langen Jahren daran rum, dass die FDP programmatisch eine Partei ist, die vielen Leuten in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen in diesem Land eine gute Politik anbieten kann. Und ich frage mich immer, warum kriegen wir das nicht anders über die Rampe von dem, was wir an Inhalten haben? Mensch, könnten es eigentlich auch mal Wahlergebnisse von 20% sein?
Sehe ich genauso.
In der Liga spielen wir nicht. Mhm. Ich frage mich ganz ernsthaft, ob mir nicht auf eine sehr, wie soll ich sagen, auf eine sehr seriöse, auf eine wirklich ernsthafte Art und Weise daran arbeiten sollten, diesen Traum auch mal wahr werden zu lassen, dass wir auch einfach breiter in der Bevölkerung verankert sind, dass wir noch mehr über die Rampe kriegen, dass wir gute Politik für Menschen in ganz verschiedenen Lebenssituationen anbieten. Das ist das, was ich mir für die Partei wünsche. Von der Bundesregierung würde ich mir wünschen, dass alle Partner in ihrer Unterschiedlichkeit, die es da nach wie vor gibt, dass alle Partner diesen Spirit der Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen, dass sie sich an diesen Spirit erinnern, dass alle Beteiligten da auch irgendwie merken, pass auf, da sind drei Parteien zusammengekommen, die sich im Wahlkampf nicht gesucht haben, die dann aber, was ich sehr gut finde, sozusagen auch demokratisch demütig dieses Wahlergebnis angenommen haben, gesagt haben, also pass auf, wenn das das Wahlergebnis ist, dann haben wir jetzt auch die Verantwortung, da gemeinsam was draus zu machen. Und diese Ernsthaftigkeit, diese Neugier aufeinander, sich wirklich gegenseitig zu verstehen und dann auch gemeinsame Lösungen zu suchen und dass nicht jeder immer nur sein Idealkonzept durchbringen will. Ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt gerade in den kommenden Jahren auch brauchen. So viele FDP-Politiker darf ich jetzt in diesem Podcast auch sein, dass das ein Spirit ist, den ich bei den Koalitionspartnern, wenn ich mir so die ein oder andere Plenumsrede anhöre, auch echt vermisse, wo ich denke, also Freunde, da müsst ihr jetzt nicht draufdreschen, wo ihr wisst, dass das euer dritter Koalitionspartner, auf den ihr angewiesen seid, auch einfach so nicht mitmachen will. Also da würde ich mir wieder ein bisschen mehr Partnerschaftlichkeit wünschen. Was wünsche ich mir für die Ukraine? Ich wünsche mir Frieden für dieses geschundene Land und ich wünsche mir damit einhergehend unbedingt, dass die Freiheit dieses Landes gewahrt wird, dass seine territoriale Integrität gewahrt wird. Niemand von außen hat den Ukrainerinnen und Ukrainern vorzuschreiben, weder Russland und übrigens auch wir im Westen nicht, keiner hat diesem Land vorzuschreiben, welchen Weg es weitergehen will. Deswegen ist es unbedingt erforderlich, dass wir die Ukraine weiter unterstützen, dass wir sie auch militärisch unterstützen. Was da passiert an Leid, was an Zerstörung passiert, ist fürchterlich. Und als Freunde der Freiheit, als Menschen, die die Freiheit im Herzen tragen und die sie lieben, haben wir da eine starke Verpflichtung, an der Seite dieses Landes zu stehen.
Mit diesem Schlusswort, was ich auch wieder unterschreiben kann und absolut unterstütze, bedanke ich mich, dass Sie heute dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielleicht machen wir es so wie mit dem Martin Gassner Herz. Wir sehen uns in ein paar Monaten nochmal und dann schauen wir, was in der Zwischenzeit passiert ist, wenn Sie möchten.
Darüber würde ich mich sehr freuen. Der Martin ist ein ganz lieber und ganz geschätzter Kollege von mir. Wir sind Büronachbarn im Bundestag, haben einen sehr intensiven Austausch. Ich glaube, er würde bestätigen, dass wir beide zwei unterschiedliche, wirklich auch unterschiedliche Typen sind. Und ich glaube, genau deswegen verstehen wir uns auch so gut. Und deswegen würde es mich auch freuen, wenn es vielleicht auch mal mit einem persönlichen Besuch im Kinzigtal klappt. Sie sind in einer wunderbaren Gegend beheimatet. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, meine Heimat ist Baden-Württemberg und da komme ich sehr gerne mal vorbei. Ich bedanke mich für die Einladung, wünsche Ihnen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und den Fortsetzungspodcast, den machen wir sehr gerne. Da sage ich jetzt schon zu.
Vielen Dank. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Danke. Tschüss.